Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wer Speicherplatz sparen und von überall auf seine Daten zugreifen möchte, der legt Fotos und Dokumente in einer sogenannten Cloud ab. Das System, das in Beruf und Freizeit längst üblich ist, muss in Schulen erst noch etabliert werden. Über das Wie reden wir mit Experten auf der Didakta. Und bevor wir zur Bildungsmesse schalten, fragen wir bei Wissenschaftlern nach, wie gut oder schlecht Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2009 in Deutschland in Kraft getreten ist, in Schulen umgesetzt hat. Am Mikrofon von Campus und Karriere begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Vor gut 10 Jahren, also am 26. März 2009, trat sie in Deutschland in Kraft, die UN-Behindertenrechtskonvention. Das Ganze ging weitgehend unbemerkt über die Bühne und es dauerte, bis das Wort Inklusion, das damals nur Eingeweihten ein Begriff war, beispielsweise bei Eltern und Schülern im Alltag ankam. War zunächst in den Bundesländern eine Art Inklusionseuphorie zu spüren. Alle lernen bald gemeinsam, wir lösen die Förderschulen auf, hat sich mittlerweile der Wind gedreht. So war es nicht zuletzt die schlecht umgesetzte Inklusion in Nordrhein-Westfalen, die die dortige rot-grüne Landesregierung zu Fall brachte. Die jetzige schwarz-gelbe Koalition will nun die Förderschulen erhalten. Aber diese Doppelstruktur bremst aus Sicht einiger Forscher den Inklusionsprozess hierzulande aus. Wie Inklusionsforscher die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland nun bewerten, steht gerade im Mittelpunkt einer Tagung in Berlin. Claudia von Laak berichtet von dort.
Wo steht Deutschland heute bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention? Diese Frage kann man gar nicht richtig beantworten, sagt Vera Moser von der Berliner Humboldt-Universität. Die Bildungspolitik in Deutschland habe nämlich komplett versäumt, konkrete Ziele festzulegen, bemängelt die Pädagogikprofessorin.
Das ist eigentlich die größte Baustelle, die wir haben, dass wir weder Indikatoren haben, woran man eigentlich Inklusion misst, noch Benchmarks, wann man in welchem Jahr mit welchen Strategien wo sein möchte.
Tatsache ist, bei immer mehr Schülerinnen und Schülern wird ein Förderbedarf diagnostiziert. Gleichzeitig sind in den letzten 10 Jahren nur wenige Förderschulen aufgelöst worden, trotz Inklusionsgebot. Die Bundesländer gehen höchst unterschiedlich mit diesem Thema um. In Bremen gehen die meisten Förderkinder bereits auf eine Regelschule. In Bayern dagegen besuchen mehr Kinder mit Handicaps die Förderschule als noch 10 Jahre zuvor.
Im Moment ärgert mich auch ein Stückchen die Diskussion in die Richtung, die da geht, zu sagen, die Inklusion ist schlecht. Da ist das Paradies nicht auf Erden umgesetzt und das taugt nichts. Und auf der anderen Seite wird über die Qualität der Förderschulen überhaupt nicht gesprochen.
Vera Moser zitiert eine empirische Studie, nach der der Intelligenzquotient von Kindern sinkt, je länger sie eine Förderschule besuchen. Gleichzeitig ist belegt, dass Förderkinder eher einen Schulabschluss schaffen, wenn sie eine inklusive Regelschule besuchen. Nur in vielen Bundesländern wurde die Inklusion mangelhaft umgesetzt, die Lehrerinnen und Lehrer in den Regelschulen nur ungenügend weiterqualifiziert. Diese fühlen sich mit einer heterogen zusammengesetzten Klasse überfordert. Detlef Pech, Direktor der Professional School of Education an der Humboldt-Uni.
Es ist ja auch weder ein Zauberwerk noch ernsthaft überraschend, dass wenn Menschen nicht qualifiziert sind für etwas, es trotzdem machen müssen, dann sind sie entweder absolut fantastisch und bringen sich das selber bei oder es funktioniert eben nicht.
Inklusion braucht Zeit, sagt Detlef Pech. Die Lehrerausbildung wurde vielerorts reformiert. Doch bis alle Schulen über Pädagoginnen und Pädagogen verfügen, die inklusiv unterrichten können, werden viele Jahre vergehen.
Mein Plädoyer wäre an dieser Stelle, wir brauchen an manchen Stellen überraschenderweise auch, wenn wir Dinge ändern, die Geduld auszuhalten, uns anzuschauen, ob die funktionieren. Und meines Erachtens sind diese kurzfristigen Maßnahmen eher welche, die dann ernsthaft zu Lasten der Schülerinnen und Schüler gehen.
Im Moment gibt es ein Parallelsystem. Regelschulen, die inklusiv unterrichten, also Förderkinder aufnehmen, gleichzeitig bestehen die Förderschulen weiter. Diese Doppelstruktur hält Vera Moser nicht für sinnvoll, auf die Dauer gesehen.
Jeder Ökonom, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat, hat gesagt, die Parallelführung dieser Systeme ist definitiv das teuerste. Und sie hat natürlich auch so systemstabilisierende Effekte. Es führt keine Veränderung herbei.
Inklusion sei außerdem mehr als der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern, sagt Pädagogikprofessorin Moser. Müsse nicht grundsätzlich die Notengebung in Frage gestellt werden und das selektive Schulsystem? Die Schulpolitik sei in diesen Fragen viel zu mutlos.
Also es wird so getan, als ob das nur ein paar Leute betrifft und nicht grundsätzlich eine Reform von Unterricht, von Schule mit sich bringt.
Nachdem jetzt also das politische Klein-Klein um den Digitalpakt vorbei ist, sind die Praktiker gefragt, die Schule digital fit machen sollen. Zum Beispiel mit einer Schulcloud. Gefragt sind aber natürlich auch weiterhin Bildungsexperten, die sich Gedanken darüber machen, wohin sich Schule in diesem digitalen Kontext im 21. Jahrhundert entwickelt. Vertreter aus beiden Richtungen gewissermaßen hat jetzt mein Kollege Manfred Götzke zu Gast am Deutschlandfunkstand auf der Didakta. Herr Götzke, lösen Sie doch mal auf. Wer sind heute Ihre Gesprächspartner?
Das ist ganz leicht zu sagen. Jan Renz vom Hasso-Plattner-Institut, der für das Projekt Schulcloud steht, es leitet und entwickelt hat, mitentwickelt hat. Und Andrea Schleicher, den kennen Sie vielleicht schon eher, Bildungsdirektor der OECD und Erfinder der PISA-Studie. Er hat jetzt das Buch Weltklasse Schule für das 21. Jahrhundert rausgebracht und da in mehr als 80 Ländern recherchiert. Herr Renz, ich fange mal mit Ihnen an. 5 Milliarden Euro jetzt für den Digitalpakt. Es wurde gefühlt 5 Jahre darüber gestritten. Freuen Sie sich, dass das Geld jetzt an die Schulen gehen kann?
Also ich freue mich, dass das losgeht. Als wir mit unserem Projekt vor 2 Jahren angefangen haben, war das quasi schon vor der Tür. Und ich musste erleben, wie langsam so Prozesse sein kann. Und ich habe auch lernen müssen, wie langsam sich so eine Bildungsszene bewegt. Und gleichzeitig sehe ich im internationalen Vergleich, in der Forschung natürlich, wo wir stehen. Insofern bin ich froh, dass Bund und Länder da jetzt Hand in Hand genommen haben und jetzt einfach den Bedarf, den es da gibt, lösen. Wenn natürlich auch das nicht nur Geld sein kann. Geld ist ein wichtiges Instrument, aber das muss man natürlich auch ganzheitlicher betrachten.
Wofür sollten die Länder das denn jetzt ausgeben? Für Kabel, für Tablets oder für die Schulcloud?
Ach, die Schulcloud, das ist ja freie Software, die kostet ja eigentlich gar nichts. Das ist eine Verantwortung, die wir der Gesellschaft gegenüber sehen. Auf jeden Fall sollten sie es sich bewusst machen, die Länder, dass es eine Abhängigkeit ist von vielen Dingen, die gleichzeitig betrachtet werden müssen. Die macht es auch so schwer. Angefangen von der Breitbandanbindung über die WLAN-Ausleuchtung, über Gerätekonzepte, über Lehrerfortbildung, über Software, über Inhalte, über Begleitforschung. Das ist was ich orchestrieren muss. Und es ist sicherlich falsch, jetzt nur auf Hardware zu setzen. Das ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch mit 20% der Förderungssumme begrenzt worden. Das finde ich gut. Also es gilt jetzt einfach Hausaufgaben zu machen, Infrastruktur aufzubauen und dann ganz schnell auch nach vorne zu schauen, wie ich diese Infrastruktur schaue, dass eben Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern dass ich mit diesen digitalen Infrastrukturen unsere Schüler vorbereite auf ein Leben in einer zunehmend digitaleren Welt und dass ich dann eben auch schaue, wie kann ich das nutzen, um bessere Bildung zu machen, um Bindifferenzierung zu machen, um Lehrer überhaupt wieder in die Lage zu bringen, auf die zunehmenden Herausforderungen zu reagieren, die sie im Schulalltag haben.
Herr Schleicher, Sie beobachten das Gezerre um den Digitalpakt aus der sicheren Entfernung Paris, wo die OECD sitzt. Würden Sie sagen, diese 5 Milliarden Euro, die ja jetzt an die Schulen fließen sollen, sind die wirklich entscheidend für digitale Pädagogik oder ist es eher nice to have?
Also das Geld ist wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Entscheidender ist, dass sich Bund und Länder endlich zusammengesetzt haben, zu überlegen, wie man im Grunde Schülern helfen kann, ein Lernangebot des 21. Jahrhunderts anzubieten. Ich glaube, darin liegt der wesentliche Punkt hier, dass man im Grunde nicht überlegt, was Föderalismus oder nicht, sondern was können Bund, Länder, Kommunen, die Schulen gemeinsam tun, um die Lernumgebung entsprechend zu gestalten.
Sie haben jetzt in 80 Ländern recherchiert. Wie sind die Schulen aufgestellt fürs 21. Jahrhundert? Wo sehen Sie denn da Deutschland, auch wenn es um digitale Bildung geht?
Zunächst gibt es auch in Deutschland hervorragend ausgestattete Schulen. Auch Schulen, die sich in diesem Bereich wirklich engagieren, mit tollem Personal, tollen Ideen. Auf der systemischen Ebene ist da noch sehr viel zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Das fängt bei der Infrastruktur an, aber es geht noch weiter. Wenn man auf die Fortbildungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten von Personal schauen, Lehrkräfte in Deutschland haben wesentlich weniger Zeit für andere Dinge als im Klassenzimmer zu stehen. Wenn wir zum Beispiel nach Shanghai gehen, ein Land, das bei der Digitalisierung ganz weit vorne ist, zwischen 14 und 15 Stunden pro Woche, haben dann aber sehr viel mehr Zeit, im Grunde neue Unterrichtskonzepte zu entwickeln, auch gemeinsam mit Kollegen wirklich die Digitalisierung voranzubringen. Dort sieht man das wirklich integriert in Unterrichtskonzepte und Inhalte, oder?
Das heißt, wir müssen da von Shanghai und vielleicht von Estland lernen?
Ja, ich denke, in Europa kann man die Niederlande anschauen, Estland, auch das sind Länder, die bei der Digitalisierung in allen Lebensbereichen weitergekommen sind und die im Grunde Digitalisierung, Technologie gar nicht als Sinn an sich sehen, sondern als wirklich Instrument. Das ist das Instrument unserer Zeit. Es geht ja auch gar nicht um die technischen Fähigkeiten. Es geht in erster Linie um die kognitiven Fähigkeiten. Können Schüler mit komplexen Informationen umgehen, mit unstrukturierten Daten Probleme lösen? Das sind die entscheidenden Fähigkeiten, die sozialen, emotionalen Kompetenzen. Die künstliche Intelligenz heute, die zwingt uns sehr viel klarer darüber nachzudenken, was macht uns eigentlich zum Menschen? Wie können wir die Fähigkeiten, wie können wir nicht im Grunde zweitklassige Roboter unterrichten, ne, was wir in der Vergangenheit sehr viel gemacht haben, sondern erstklassige Menschen, die in dieser Zeit die Welt weiterbringen. Ne?
Das heißt aber, im Grunde ist digitaler Unterricht gar nicht so wichtig, höre ich daraus.
Ich glaube, die digitalen Medien sind wichtig. Im Grunde, dass wir die Instrumente unserer Zeit nutzen. Warum soll ein Schüler aus einem Textbuch lernen, was vor 2 Jahren mal gedruckt wurde und vor 5 Jahren konzipiert, wenn er auf das Wissen der Welt zugreifen kann? Warum soll ein Schüler von einem Experiment hören, wenn er das selber in einem virtuellen Laboratorium durchführen kann? Warum soll ein Lehrer als Einzelkämpfer im Klassenzimmer stehen, wenn sie mit allen Lehrern gemeinsam die Profession weiterentwickeln können durch Digitalisierung? Ich glaube, die Digitalisierung schafft uns ungeheure Möglichkeiten. Es geht darum, das wirklich sinnvoll ein- und umzusetzen.
Herr Renz, Sie arbeiten für die Schulcloud mit 100 Schulen zusammen als Projekt in allen Bundesländern. Wie fit sind denn die Lehrer, mit denen Sie da zusammenarbeiten, so wie die in Shanghai?
Also ich glaube, die Schulen, die sich bei uns jetzt beworben haben und mitmachen in diesem co-innovativen Entwicklungsprozess, da erlebe ich ganz, ganz tolle Sachen. Ich erlebe ganz motivierte Lehrer, da bin ich immer wieder positiv überrascht. Es ist dann eher tatsächlich die Infrastruktur oder das System, das diese Lehrer bremst. Das ist sicherlich auch rechtliche Rahmenbedingungen, wo man ganz genau hinschauen muss, die Sachen, die toll sind, dann oft einfach legal gar nicht abzubilden sind, wo es einfach an Lösungen beispielsweise im Bereich Datenschutz fehlt, um bestimmte Anwendungen in den Klassenraum reinzubringen.
Aber Sie arbeiten ja mit den Motivierten zusammen, die Lust darauf haben.
Ja, natürlich haben wir da einen gewissen Bias drin, eine gewisse Auswahl. Aber was wir uns gerade jetzt genau in der Phase anschauen, ist, wie wir in den Schulen dann auch in die Breite gehen. Also nicht nur jetzt immer mehr Schulen, sondern in den Schulen auch verschiedene Fächer, verschiedene Kollegen, auch genau die Kollegen, die eben nicht die Digital Natives sind, denen ich irgendwas hinstellen kann, da ist es egal, sondern wir schauen uns an, wie kann ich diesen Longtail, also wie kann ich wirklich alle Lehrer mitnehmen. Und das ist gar nicht so schlimm, das ist gar nicht so schwierig, weil die leben auch alle in einer digitalen Welt. Das heißt, ich muss nur schauen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Mehrwerte, die ich generieren kann und wo muss ich diejenigen abholen. Und wenn ich dann Lösungen habe, die die Lehrer an die Hand nehmen, wo vielleicht auch mal der Schüler dem Lehrer ein Kompagnon sein kann, dann komme ich sehr schnell dahin, dass es eben auch Spaß machen kann, solche Dinge zu nutzen.
Herr Schleicher, Sie haben das Beispiel Shanghai ja gerade gebracht, wo es eine Lehrverpflichtung von 13, 15 Stunden gibt, wo die Lehrer Zeit dafür haben. Da höre ich raus, im Grunde 5 Milliarden sind ein schlechter Witz. Eigentlich müsste der Bund sehr viel mehr ausgeben.
Ist ein Anfang, ist ein Signal. Aber ich glaube, man sollte die Lehrkräfte in Deutschland auch nicht unterschätzen. Also wir verbringen zu viel Zeit in Deutschland damit, irgendwo Ideen von oben ins Schulsystem reinzudrücken und viel zu wenig Zeit damit, die guten Ideen, die es heute gibt, gerade im Bereich der Digitalisierung, zu finden, zu fördern, zu skalieren. Es gibt viele motivierte Lehrkräfte, die sich auch für das Bildungssystem einsetzen, nicht nur für ihre eigenen Kinder in der Schulklasse. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Und der Digitalpakt, der setzt dafür ein Signal. Sicherlich ist das irgendwo ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber er zeigt uns im Grunde Bund, Länder, Kommunen, packen das Problem an. Oder? Also, aber die Arbeitsorganisation ist weiter eine große Herausforderung für Deutschland. Auch wenn man sich überlegt, in Deutschland werden 13% aller bildungsrelevanten Entscheidungen in den Schulen vor Ort getroffen. Nachbarland Niederlande 80%. Da haben Schulen einfach sehr viel mehr Gestaltungsfreiraum. Ne?
Sagt Andrea Schleicher von der OECD. Mit ihm und mit Jan Renz vom HPI sprach ich über den Digitalpakt und die Frage, wie fit die Schulen in Deutschland für die Zukunft sind, wie fit sie ihre Schüler für die Zukunft machen. Ganz herzlichen Dank. Und wir kommen vom Digitalen ins Analoge. So präsent hier auf der Didakta digitale Lern-Apps, Tablet-Lösungen, Virtual Reality im Unterricht sind. Es gibt auch interessante neue Lernlösungen aus der analogen Welt und die hat sich Friederike Müllender für uns mal angeschaut.
Whiteboards, Tablets, Apps, Beamer, Roboter, Virtual Reality. Wie die digitale Schule der Zukunft aussehen soll, davon kann man sich auf der Didakta ein gutes Bild machen. Doch auch analog hat die Bildungsmesse einiges zu bieten, denn komplett unterrichten in der virtuellen Welt wollen nicht alle Lehrerinnen und Lehrer.
Ich finde, dass ein gewisser Anteil an Kommunikation doch noch bleiben soll. Diese Interaktion miteinander, weil ich glaube auch, dass diese so soziale Kontakte, die dadurch natürlich entstehen, dass man sich unterhält, durch Medien gar nicht richtig aufgegriffen werden können.
Ich finde auf jeden Fall, dass der klassische Atlas definitiv auch noch analog im Klassenzimmer vorhanden sein sollte und dass man darin auch noch arbeiten muss, weil auch im Atlas Karten enthalten sind, die jetzt zum Beispiel bei Google Maps nicht so enthalten sind.
Bei den Start-up-Unternehmen fällt daher auch ein Angebot besonders auf. Schnitz mit von Gründer Sascha Kempter.
Die Füße halten dieses Schnitzbrett, was auf den Schenkeln liegt, halten das fest. Und wenn ich nicht im ganzen Körper eine gewisse Spannung habe, dann rutscht mir das auch immer weg, dieses ganze Gerät. Also ich bin quasi mit diesem Gerät verbunden. Das ist jetzt nicht wie ein Tisch, der vor mir steht, sondern ich bin irgendwie Teil des Tisches so. Also meine Füße sind der Tischbein.
Schnitzen im Unterricht als Start-up-Idee. Wieder etwas Kreatives mit den Händen gestalten, weg vom Screen, zurück auf die Leinwand und aufs Blatt Papier. Der analoge Trend zieht sich über die Messe.
Es gibt im Prinzip diesen Gegentrend. Man möchte wieder was mit der Hand machen, mal was für sich machen, runterkommen. Und da spielt Handlettering dann sozusagen eine große Rolle und gibt einfach Zeit, sich auf sich zu besinnen und was zu machen, was weg ist von diesem ganzen Digitalen. Und es fördert ja, wenn man schreibt, ja auch viele Prozesse auch im Gehirn.
Erklärt Filia Zanidakis vom Stiftehersteller Pilot Pen. In der Messehalle nebenan stehen Besucherinnen und Besucher mitten im Wald, genauer gesagt in der rollenden Waldschule. Das Motto: Natur zum Anfassen. Dazu gehören dann auch ausgestopfte Tierpräparate, so Jägerin Ines Langhorst.
Wenn Sie das digital machen, sprechen Sie natürlich in erster Linie alle visuellen Menschen an. Wenn Sie an die Auditiven denken, können Sie das auch digital machen. Wenn Sie an die Kinästheten denken, die möchten das anfassen. Und die Haptik ist nach wie vor in unseren Augen die Möglichkeit, wodurch der Mensch es am besten lernt bzw. begreift.
Nicht nur digitale, sondern auch analoge Anregungen fürs Lernen und Lehren. Die hat Friederike Müllender für uns in dieser Woche zusammengetragen. Und bevor wir uns hier gleich von der Didakta verabschieden, blicken wir noch auf die Samstagsausgabe von Campus und Karriere, die Manfred Götzke moderieren wird. Herr Götzke, Sie schauen sich eine Schulform an, die gleichermaßen beliebt wie umstritten ist, könnte man sagen, und zwar die Waldorfschulen. Was kann denn die Regelschule von der Waldorfschule lernen?
Ja, vielleicht, dass man sich nicht so viel Stress machen sollte in der Schule und dass man vielleicht auch ein bisschen Raum fürs Kreative, fürs Musische, fürs Ästhetische lässt. Dafür steht die Waldorfschule ja und unter anderem deswegen ist sie ja auch sehr erfolgreich. Seit 1990 hat sich die Zahl der Waldorfschulen in Deutschland verdoppelt. Es gibt viel mehr Bewerber, als die Schulen aufnehmen können und das 100 Jahre, nachdem die erste Waldorfschule gegründet wurde. Darüber wollen wir morgen hier bei Campus und Karriere diskutieren. Wir wollen natürlich auch die Frage stellen, welche Rolle die Lehre Rudolf Steiners, die Anthroposophie, heute 100 Jahre nach der Gründung der ersten Waldorfschule noch spielt.
Ja, darum geht es also morgen ab 14.05 Uhr im Deutschlandfunk. Schön, wenn Sie morgen einschalten und vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.